müssen schon zusammenspielen und alle auch ein lernendes System werden wollen, sonst wird das nicht funktionieren. Schule allein wird das nicht können.
Jetzt müssen wir über dieses, was international unter Systemness läuft, also Systemqualität entwickeln, weil das ist ja die Chance von Digitalisierung, ist, dass wir anfangen, systemisch zu denken, dass wir verstehen, dass Bildungserfolg auch von einzelnen Kindern, also bis auf die Ebene des einzelnen Kindes runter, das Ergebnis einer hohen Systemqualität ist und einer hohen kollektiven Wirksamkeit.
Ich bin ja immer wieder überrascht, was wir doch alles können. Und leider zeigen sie immer nur, wenn irgendwelche Krisensituationen da sind. Da gingen plötzlich Sachen, die nie gingen vorher. Und man war plötzlich schnell und agil. Und Leute haben zusammengearbeitet, die vorher, da hätte es ja keinen Termin bekommen. Also wir können es dann ja auch. Aber warum nur in der Krise?
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Die Podcast-Reihe heißt Auftrag Aufbruch und ich habe vor dem heutigen Tag einmal in die Beschreibung des Podcasts geguckt, weil wir haben sehr viele Themen schon gehabt inzwischen in diesen Auftrag Aufbruch-Folgen und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau gewusst, was nochmal in der Selbstbeschreibung vom Projekt steht. Und da steht, hier geht es um die digitale Transformation im Bildungsbereich als gestaltbare Aufgabe auf der systemischen Ebene. Und das ist so ein Satz, wo man sagen muss, ja, für ein Werbeplakat taugt er nicht, aber zur Beschreibung des heutigen Themas sehr, sehr gut, denn genau darum wird es heute gehen. Wir machen diesen Podcast im November 2025 auf einer Bühne mit einem Publikum, was man dann vielleicht auch gleich hören wird, je nachdem, was meine Gäste sagen werden. Wir sind zu Gast in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern, denn Mecklenburg-Vorpommern hat 2025 die Präsidentschaft der Bildungsministerkonferenz inne und die Kultusministerkonferenz zusammen mit dem Forum Bildung Digitalisierung sind Gastgeber der Fachtagung Dimension Digitalisierung. Jetzt habe ich schon ganz viel über den Rahmen gesagt. Jetzt beweise ich einmal, beziehungsweise Sie beweisen gleich einmal, dass das stimmt. Ich bitte nämlich um einen ganz freundlichen Applaus für die Gäste des heutigen Podcasts. Das sind Anne Slifka und Jürgen Müller. Zum Reinkommen vielleicht so eine Mischung aus Vorstellung meiner Gäste und erste Einstiegsfrage. Von Anne Slifka habe ich gerade ein Buch gelesen, beziehungsweise im Vorfeld, als wir haben den Titel ehrlich gesagt daraus geklaut für diesen Podcast hier, vom Verwalteten zum lernenden Schulsystem. Und das lernende Schulsystem ist der Titel des Buches, das sie zusammen mit Britta Klopsch geschrieben hat. Und es gibt so Bücher, jedenfalls in meinem Leseleben, da will man so auf jeder Seite irgendwas anstreichen. Es gibt nicht so ganz viele davon, aber das ist auf jeden Fall eins. Deswegen habe ich so sehr lange überlegt, was lese ich denn daraus vor, weil eigentlich soll ja Anne Slifka noch viel zu Wort kommen dann direkt. Also ich habe rausgeschrieben, ein Zitat zusammengesetzt, die Diskrepanz zwischen dem technologischen Fortschritt und einem veralteten Schulsystem könnte größer nicht sein. Hier liegt der Kern des Problems, das Schulsystem muss transformiert und auf die heutige Zeit ausgerichtet werden. Das klingt ja auch nach einem Auftrag, Aufbruch. Oder Anne Slifka, wie würden Sie das definieren?
Ja, genau. Also was mir aufgefallen ist oder uns aufgefallen ist, ist, dass es halt Schulsysteme auf der Welt gibt, die seit vielen Jahren an der Spitze, nicht nur von PISA, sondern auch anderen Studien stehen, auch Wohlbefindensstudien zum Teil. Und was diese Schulsysteme ausmacht und was wir da festgestellt haben, ist einmal, dass sie die Technologie wirklich nutzen, um systemisch zu arbeiten, also diese Systemqualität in den Vordergrund zu stellen und dass sie Daten nutzen, um zu lernen, und zwar strategisch und zielorientiert. Und das macht unser System, machen unsere Systeme noch unzureichend. Und das hat uns fasziniert. Und ich meine Systeme wie Singapur in Asien, die haben ja gar keine Bodenschätze und haben aber das leistungsstärkste Schulsystem auf der Welt aufgebaut und auch eine Hochleistungsökonomie ohne Bodenschätze. Ich meine Kanada, multiethnisch, multireligiös, Einwanderungsgesellschaft. Und in Europa, Estland, was natürlich digitale Daten sehr systematisch nutzt seit vielen Jahren.
Ich hole den zweiten Gast mal ins Gespräch. Jürgen Müller leitet die neue Grundsatzabteilung, kann man noch sagen, November 2025 im BMBF SFJ. War vorher schon im Familienministerium, im Bundeskanzleramt, was habe ich vergessen, Bundestag davor. Also hat es jetzt noch nicht durchgespielt, aber ich finde ja, bei Bildung ist man schon so auf einem fortgeschrittenen Level vom Schwierigkeitsgrad angekommen. Grundsatzabteilung neu. Grundsatzabteilung ist auch für Digitalisierungsfragen zuständig. Was ist da gerade der Auftrag Aufbruch?
Vielleicht lass mich als allererstes einmal kurz Danke sagen, dass ich hier eingeladen wurde, weil ich heute Morgen, also wenn ich meinen Kindern sage, ich mache irgendeine Keynote, gähnen. So. Mhm. Das könnte ich auch nicht mehr sagen, ich gehe auf einen Podcast und plötzlich war Papa cool. Also dafür nur vielen Dank, das rettet mir zumindest mal diesen Tag heute. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt duzen, aber duzen wir uns einfach.
Ich lege jetzt einfach mal fest, wir duzen uns, okay?
Ja. Sehr gut. Wie du richtig gesagt hast, diese Grundsatzabteilung ist neu und die ist sehr neu. Wir sind erst seit 1. November wirklich formell am Start. Dann ist die Verwaltungsvereinbarung dann gültig geworden. Das heißt, die neuen Kollegen aus dem ehemaligen Bildungsministerium sind jetzt bei uns. Der Bildungsteil ist rübergegangen. Und damit sind wir nicht erstmals in der Lage, so Bildungsbiografien von der frühkindlichen Bildung über Schule, über berufliche Bildung bis zum lebenslangen Lernen in einem Haus abzudecken. So. Das war das, was man sich lange Zeit erträumt hat. Jetzt ist es möglich, jetzt müssen wir aber natürlich auch liefern. So, wie man an den Konsonanten schon sieht, da waren ja vorher schon einige Themen da in diesem Haus. Und das wissen alle, die so im ministeriellen Umfeld arbeiten. Je mehr unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen Zielrichtungen man hat, desto größer ist die Gefahr, dass es anfängt zu versäulen oder dass Sachen doppelt gemacht werden, dass Synergien nicht gehoben werden. Und genau das ist Job einer Grundsatzabteilung, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, dass man eine gemeinsame Geschichte erzählt und dass man gemeinsame Ziele hat, auf die man sich ausrichtet.
Welche Rolle spielt in dem Setup dann Digitalisierung als Thema?
Ja. Ich komme aus dem Bereich Digitalisierung. Also ich hatte vorher eine Gruppe Digitalisierung bei uns im Haus und diese Gruppe ist jetzt auch überführt worden in diese Abteilung als eigene Unterabteilung. Also wir haben wirklich noch eine eigene Unterabteilung Digitalisierung. Es ist nicht so, dass wir jetzt alles an das Digitalministerium abgeben und sagen, macht ihr mal, ganz im Gegenteil. Und das spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Zum einen, weil die Denke, die wir da gelernt haben im Bereich Digitalisierung, also iteratives, datengestütztes Vorgehen, Feedbackschleifen etc., genau die Denke ist, die wir eigentlich in ganz vielen Bereichen brauchen. Und insofern ist das nicht nur, ich sag mal, 90% von dem, was da läuft, hat gar nichts mit Technik zu tun, sondern eher mit Prozesskritik, würde ich fast mal nennen.
Ich habe das Gefühl, wir haben zwei richtige Gäste hier auf dem Panel. Ich würde kurz eine Zeitreisemaschine anschmeißen und knapp 10 Jahre in die Vergangenheit reisen jetzt. 2026 feiert die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt ja 10-jähriges Jubiläum. Und dann habe ich nochmal nachgelesen, da steht drin, wir haben eine digitale Revolution. Und deswegen sei es jetzt dringend und eilig, was wir da machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir 10 Jahre so Zwischenfazit ziehen müssen. Andererseits haben wir die Zeit vielleicht doch nicht. Anne, magst du vielleicht das Erste einschätzen? Was würdest du sagen? Wie stehen wir so zwischen Dringlichkeit und Eile und Revolution?
Also ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten 10 Jahren geschafft, ganz gut über das Thema Infrastruktur zu reden. Und die Infrastruktur ist ja auch wichtig, weil Infrastruktur ist sozusagen der Strom aus der Steckdose. Ja? Das habe ich immer wieder international auch gehört in Systemen, die einfach früher dran waren als wir. Viele Systeme haben ja Digitalisierung 10, 15 Jahre vor uns gemacht, muss man ganz klar sagen. Und die sagen natürlich, digitale Infrastruktur, das ist so wie die Steckdose, ja, der Strom aus der Steckdose. Das haben wir in jedem Haus, das haben wir in jedem Zimmer, das ist ganz normal. Ohne den Strom aus der Steckdose können wir keine elektrischen Geräte betreiben. So, und genauso ist es mit der digitalen Infrastruktur. Aber jetzt, die nächsten 10 Jahre, müssen wir auf Systemqualität setzen. Also wir haben jetzt über Infrastruktur geredet, das ist jetzt gut. Ich weiß, sie funktioniert immer noch nicht überall perfekt, aber jetzt müssen wir über dieses, was international unter Systemness läuft, also Systemqualität entwickeln, weil das ist ja die Chance von Digitalisierung, ist, dass wir anfangen, systemisch zu denken, dass wir verstehen, dass Bildungserfolg auch von einzelnen Kindern, also bis auf die Ebene des einzelnen Kindes runter, und das ist ja eine Entwicklung, die wir mit der Schüler-ID jetzt sehen, dass Bildungserfolg das Ergebnis einer hohen Systemqualität ist und einer hohen kollektiven Wirksamkeit. Also nicht die einzelne Lehrerin kann diesen Bildungserfolg garantieren. Das kann sie gar nicht mehr, das schafft sie gar nicht mehr. Dafür ist die Komplexität viel zu hoch. Sondern das System als Ganzes muss sich systemisch aufstellen und dieses Backend, ich mag diese Begriffe Backend und Frontend, die kommen ja aus der IT übrigens, das Backend muss das Frontend unterstützen. Und das fängt bei Ihnen an, ne? Das fängt auf der Bundesebene an. Was muss das Bundesministerium tun, damit die Landesministerien, damit die Schulverwaltung vor Ort, die Schulämter, da haben wir auch die Problematik, Schulaufsicht, Schulträger ist in Deutschland unglaublich getrennt voneinander, ist überall auf der Welt da, wo es funktioniert, ist es eins und ist nicht getrennt voneinander. Bei uns kennen sich die Leute teilweise noch nicht mal, obwohl sie in einer Stadt arbeiten, teilweise 1 Kilometer Luftlinie voneinander, haben sie noch nie miteinander gearbeitet. Das ist ein ganz großes Problem für Schule. Dass dann wirklich die Lehrerin, die Schulleiterin vor Ort massiv unterstützt werden, um dann die Arbeit am Kind so machen zu können, dass jedes Kind die Mindeststandards erreicht in Mathe, Deutsch und auch in Demokratie, würde ich sagen. Weil das sind die Basics, die müssen wir überall im Land in der absoluten Qualität gewährleisten. Und dann, dass möglichst viele die Regelstandards erreichen und so viele wie möglich die Optimalstandards, weil die brauchen wir auch für Innovation, für Patente, für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts in Deutschland.
Jürgen Müller, wir diskutieren ja manchmal noch nicht mal auf der Ebene, was jetzt zu tun ist, sondern auf der Metaebene haben wir ein Erkenntnisproblem oder ein Umsetzungsproblem oder ein Zuständigkeitsproblem. Wie ist es jetzt, wenn man so eine Grundsatzabteilung neu aufmacht? Auf welcher Ebene guckt man da zuerst auf diesen Fragenkomplex?
Auf allen Ebenen natürlich. Es gibt da, was mir ganz wichtig ist und was wir merken, wie gesagt, ich komme aus dem Bereich Digitalisierung. So. Das heißt, ich bin noch kein Bildungspolitiker und erst recht kein Forschender also in diesem Bereich. Aber sehr viel von dem, was hier diskutiert wird und was ich jetzt auch so die letzten Tage und Wochen mir angeguckt habe, erinnert mich total an Diskussionen, die wir in allen anderen Bereichen, die systemisch werden müssen und die lernend werden müssen. Es ist ja nicht nur das Bildungssystem, das lernend werden muss. Die Verwaltung muss es selber auch lernend werden. Eigentlich haben wir überall die gleichen Herausforderungen. Und es ist zum einen, dass wir uns klar sein müssen, das ist ein Ökosystem. Ne? Also keins dieser Systeme kann es alleine. So, und beim Schulsystem, wir haben die Institute angesprochen, wir haben die Aufsicht angesprochen, dann haben wir die Kommunalverwaltung, Länderverwaltung, Bundesverwaltung, so. Wir müssen schon zusammenspielen und alle auch ein lernendes System werden wollen, sonst wird das nicht funktionieren. Schule allein wird das nicht können, so. Das ist das eine, also das Wollen. Und das andere ist das Können, haben wir vorhin schon gesagt, und Sie haben es gerade auch, oder du hast gerade auch gesagt, wir brauchen die richtigen Daten, so. Wir müssen datenunterstützt arbeiten, wir brauchen auch die Ziele. Ja. Wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen gemeinsam, dann bringt das auch gar nichts, da können wir noch so viele Daten sammeln. Und wir brauchen aber auch die Kapazitäten. Das scheint mir fast so das größte Problem zu sein, dass in der Theorie nicken immer sehr viele, aber in der Praxis heißt, ich habe keine Zeit dafür. Oder wie soll ich das dann auch noch machen? So, also Kapazitätsaufbau und Zeit freiräumen für Veränderungen scheint ein ganz, ganz zentrales Thema
also
zu sein.
Diesen Dreiklang, den kann ich wirklich nur betonen. Also das ist, glaube ich, das, was wirklich jetzt alle im System verstehen müssen. Erstens müssen alle verstehen, dass sie Teil eines Systems sind, egal wo sie arbeiten, und dass die Qualität des Systems und am Ende die Qualität der Bildung fürs einzelne Kind davon abhängt, wie gut diese Menschen zusammenarbeiten. Das nennen wir kollektive Wirksamkeit, Collective Efficacy auf Englisch, hat extrem hohe Effektstärken. Das heißt, Bildungssysteme mit einer sehr hohen kollektiven Wirksamkeit, mit einer sehr hohen systemischen Qualität, in der jeder sich als Teil eines Systems versteht und mit anderen gemeinsam diese Arbeit macht, da kommt am meisten beim Kind an. Das ist das eine. Und das andere ist dieser Dreiklang. Ziele, das haben Sie ja, hast du ja auch gerade gesagt, genau, Ziele, Daten, kooperative Professionalität. Das ist ja auch die Argumentation von unserem Buch. Wir hatten die letzten Jahre Daten, ich habe es selber mitbekommen, in Baden-Württemberg viele, viele Daten. Baden-Württemberg ist sehr gut aufgestellt, was Daten angeht. Wir haben ein Dateninstitut, das IBBW, das macht sehr ordentliche, gute, professionelle Arbeit. Wir haben tolle Daten, aber wir hatten keine Ziele. Und wir sehen international, dass Daten ohne Ziele bewirken gar nichts. Also wir haben dann einen tollen Landesbildungsbericht auf Hochglanzpapier. Da steht alles drin, da sehen wir alle möglichen Problemlagen. Aber wenn man keine gemeinsamen Ziele hat und immer wieder die Daten vergleicht mit den Zielen und dann daraus strategische Maßnahmen ableitet, ja, also der sogenannte... In Kanada sieht man das, der mehrjährige Strategic Education Plan, also strategische Bildungsplanung, auf Ebene der Einzelschule datenbasiert, auf Ebene des Schulamtes datenbasiert, auf Ebene des Bundeslandes datenbasiert. Und beim Bund würde ich die Verantwortung sehen, sicherzustellen, dass die Infrastruktur überall auch wirklich da ist und funktioniert, in jedem einzelnen Bundesland, egal wie arm oder reich dieses Bundesland ist. Und wenn ich diese Daten habe, wenn ich die Ziele habe, dann reicht es immer noch nicht aus, weil dann brauche ich auch noch kooperative Professionalität, weil ich muss dann Situationen strukturell absichern, in denen Menschen immer wieder sehr regelmäßig über diese Daten und diese Ziele sprechen und daraus Maßnahmen ableiten. Wenn ich keine Teamzeiten an den Schulen habe, das halte ich für das größte Problem in Deutschland. Wir haben keine abgesicherten Teamzeiten an den Schulen. Wenn ich keine Teamzeiten an den Schulen habe, wenn sich die Schulleitungen in der Region gar nicht kennen, sondern miteinander konkurrieren, statt zusammenzuarbeiten, obwohl Bildung ein öffentliches Gut ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass die konkurrieren sollten. Die sollten zusammenarbeiten und so weiter und so fort über alle Ebenen. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn so wenig beim Kind ankommt.
Anne Slifka hat jetzt eben schon dem Bund so ein bisschen schnell eine Rolle mal zugewiesen. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Podcast-Regel. Nicken gildet nicht, weil man das ja nicht hört.
Deswegen habe ich ja nur genickt und das gesagt.
Deswegen, was bedeutet das Nicken verbalisiert?
Das Nicken heißt Message understood.
Und wo stehen wir so 2025, 26 zwischen? Vor 10 Jahren haben wir gesagt, Revolution steht an. Das ist jetzt ja nicht so, dass man sich sagen würde... Lassen Sie erst mal gucken, wie sich das entwickelt mit der Revolution und dann passen wir es danach an.
Ja, also wenn ich jetzt mal so auf regulatorische Ebene gehe oder auf das gehe, was wir alles machen, haben wir so ein bisschen manchmal so einen Zielkonflikt bei dem Ganzen. So, wir haben ja gerade gehört, dass wir eigentlich eine Art, also ständige Bewegung, Agilität, Weiterentwicklung, permanentes Lernen brauchen. Zugleich brauche ich aber auch Stabilität. Ne? Das ist so dieses klassische Change-Management-Dilemma von der, ihr kennt das Bild, vielleicht die Joggerin, die sich umziehen soll während des Laufens. So. Eins von beiden
vielleicht kennst du nicht alle.
Okay, also das Beispiel ist ganz, ganz simpel. Da ist eine Joggerin, die joggt und die soll sich umziehen während des Laufens, warum auch immer. Also verschiedene Ziele. Es geht aber nicht beides. Also entweder ich ziehe mich um oder ich jogge. Ich werde nicht beides gleichzeitig machen können. Und das ist dieses Zieldilemma, was wir häufig haben zwischen Stabilität auf der einen Seite, aber zugleich Agilität auch fördern und fordern auf der anderen Seite. So. Und was wir machen oder was wir sagen ist, dann ist zumindest unsere Aufgabe, stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Und deswegen sind alle Projekte, die wir in diesem Bereich machen, haben komplett andere Jahreszahlen dahinter, als wir es in anderen Bereichen haben. Das Startchancenprogramm läuft auf 10 Jahre. So, Sie werden wenig Projekte tatsächlich finden oder Finanzierungen finden, die auf 10 Jahre gedacht sind. Das ist, damit man einen stabilen Rahmen zumindest hat, über Jahre hinweg. Und damit wir vielleicht, also nochmal kurz zu diesem Joggerbild, was mich daran immer ärgert, das kriegen Sie auf so Change-Management-Büchern, steht das ja dann immer drin, da ist auch nicht gesagt, was will die Joggerin eigentlich konkret? Wo will die hin? Was ist ihr Ziel? So, bevor ich das nicht weiß, kann ich auch die Frage nicht beantworten, ob sie kurz stehen bleiben sollte und sich umziehen oder ob ich ihr lieber rate, jog bitte weiter. Aber das nur ganz kurz zu diesem Bild nochmal. Aber für uns ist, glaube ich, dieses Stabilität durch längerfristige Verbindlichkeit, so, das ist unser Teil, den wir in diesen, ich nenne es mal, kooperativen Föderalismus einbringen müssen, weil das ist ja sowohl ein Top-Down als auch ein Bottom-Up. Also kein Entweder-Oder, sondern das muss ein gemeinsames Spiel sein.
Ja, wir haben ja von Paradigmenwechsel gesprochen und habe mich wirklich schwer getan, den Begriff zu verwenden. Habe gedacht, oh Mann, aber es ist halt ein Paradigmenwechsel. Und erst habe ich gedacht, das können wir nicht machen, das ist irgendwie zu hoch gehängt, Paradigmenwechsel. Aber ich bin vom Studium her Historikerin und das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Das ist ein Paradigmenwechsel und dann muss man es auch so benennen, weil 19. Jahrhundert, Verwaltung, die ganze Verwaltungslogik, die wir sehen und die, in der wir knietief drinstecken in Deutschland, überall, ja, ist eine historische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Das war damals eine große Errungenschaft, weil man geschafft hat, eine gewisse stabile Systemqualität in die Fläche zu bringen. Das war ja die preußischen Reformen, das war ja die Stärke hier von Humboldt etc. Diese preußischen Reformen war wirklich eine stabile Systemqualität in die Fläche zu bringen. Aber wir leben im Zeitalter von Daten, von agiler Entwicklung, von schnellen Entscheidungen. Und dieses Paradigma passt nicht mehr, dieses reine Verwaltungshandeln passt nicht mehr, sondern wir brauchen eben ein adaptives, flexibleres, datenbasiertes Handeln, was den Locus of Control, sagt man im Englischen, also den Ort der Kontrolle, stärker an die Schulen direkt und an die Kinder verlagert. Also Andreas Schleicher hat es vor 10 Jahren schon gesagt. Er hat gesagt, 8 von 10 Entscheidungen müssen nah am Kind getroffen werden. Und zwar datenbasiert. Das hat niemand verstanden zu dem Zeitpunkt. Und er wurde ja sogar angefeindet dafür, dass er das gesagt hat. Aber er hat absolut recht. Und deswegen müssen wir von dieser Verwaltungslogik in diese Lernlogik kommen. Und das ist eine super spannende Herausforderung. Also wenn ich jetzt in Verwaltung arbeiten würde, fände ich das gerade richtig schwierig. Aber auch...
Klammer auf, Herr Müller nickt. Klammer zu.
Richtig schwierig, aber auch intellektuell extrem herausfordernd und auch spannend.
Also ja. Zwischenfazit als Bild mal, die Joggerin steht irgendwo knietief drinne. Nehmen wir mal mit, vielleicht ist es gar keine schlechte Zustandsbeschreibung. Jürgen Müller hat vorhin gesagt, Digitalisierung in der Bildung hat für die Bildung ein bisschen auch vielleicht den Vorteil, spät dran zu sein, weil man sehen kann, wie es woanders gelaufen ist. Meine Interpretation deiner Worte. Was sind denn so Punkte, wo man sagen kann, dass irgendwie kann die Bildung jetzt sozusagen daraus lernen, dass andere Bereiche das schon mal durchgemacht haben? Weil so ein bisschen hatten die ja alle mehr oder weniger diese Konflikte zwischen Stabilität und Transformation.
Ja, diese Konflikte hatten alle. Was sich als total wichtig herausgestellt hat, ist Kohärenz. Also, dass man auch wirklich in jedem System sich klar ist, dass man auch dasselbe meint mit dem, was man sagt, dass man auch wirklich dasselbe Ziel verfolgt. Das tut man nämlich häufig nicht. Weil ganz häufig ist das so eine Art, jetzt hätte ich fast gesagt, Scheineinigkeit. Ne? Nicht Scheinheiligkeit, sondern Scheineinigkeit. So. Man glaubt, dasselbe zu meinen, tut's aber gar nicht. Und das merkst du aber erst, wenn du dich wirklich kommunikativ tagtäglich eigentlich fast damit auseinandersetzt. So. Also diese Räume des Austausches, das klingt immer so banal, die sind unfassbar wichtig, schon alleine um Kohärenz herzustellen zwischen den unterschiedlichen Teilen des Systems. Das ist eigentlich fast das A und O. Mhm. Und dann Feedbackschleifen auch haben und aber auch lernen zulassen. Also was überhaupt nichts bringt, was wir sehr häufig haben, ist, wir haben Ergebnisse, was nicht funktioniert, aber die werden nicht ins System dann, es gibt keine Feedbackschleife, die quasi die systemisch ist, sondern häufig ist es nur akteurszentrisch. Ich habe einzelne Akteure, die haben Bock drauf und die machen das und die ziehen das voran, dann sind die aber irgendwann noch mal wieder weg. Mhm. So, du kannst es ja nicht auf die Schultern einzelner Leute verlegen, die gerade Bock haben. Es muss systemisch sein. Mhm. Ja.
Aber ich glaube, diese Räume müssen auch strukturell abgesichert werden. Und das haben wir nicht. Da traut sich keiner ran. Die müssen auch rechtlich abgesichert werden. Also wir brauchen verbindliche Teamzeiten an den Schulen. Wir brauchen verbindliche Arbeitszeiten auch an den Schulämtern, wo die Schulleitungen in der Region auch mit der Schulaufsicht, die idealerweise dann ganz eng verbandelt ist mit dem Schulträger, da brauchen wir ein neues Modell aus meiner Sicht, weil diese strikte Trennung zwischen Schulaufsicht und Schulträger funktioniert nicht, beziehungsweise überfordert die Schulen vor Ort. Also ich habe das mitbekommen in Mannheim, da telefoniert eine Schulleiterin in wirklich schwieriger sozialer Lage stundenlang mit dem Schulamt, um dann stundenlang mit dem Schulträger zu telefonieren, damit sie ein paar zusätzliche Ressourcen bekommt. Das war vor Startchancen wohlgemerkt. Genau, und muss wirklich betteln und flehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, wenn du jetzt in Kanada wärst, dann würdest du über ein Dashboard jetzt automatisch die Ressourcen zugewiesen bekommen, müsstest überhaupt nicht telefonieren. Das Geld würde datenbasiert automatisch in die Schulkasse fließen. Und da liegen halt Welten dazwischen. Ja.
Die Scheineinigkeit, Pseudokonsens sozusagen, hängt ja zusammen vielleicht mit dem, was Anne Slifka als die Einigkeit über die Ziele beschrieben hat. Ist es dann jetzt erstmal noch ein Schritt zurück, weil wir sagen, nee, es ist doch nicht nur ein Umsetzungsproblem oder Zuständigkeitsproblem, wir müssten doch nochmal gucken, was wir eigentlich wollen, wohin wir wollen und wenn ja, wie kann das aussehen, ohne dass wir nochmal 10 Jahre... Ja. Nachdenken.
Das mit den Zielen ist wirklich eine Herausforderung, weil wir haben ja in unserem Buch einfach mal die Ziele übernommen aus dem internationalen Diskurs, was gewagt ist, weil Ziele müssen natürlich auch zu der Kultur passen und aus der Kultur heraus entwickelt werden. Wir haben uns aber dazu entschieden, das so zu machen, weil wir einfach mal deutlich machen wollten, dass es solche Metaziele gibt und dass man auch ambitionierte Metaziele als System verfolgen kann, die auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich erscheinen. Also wir haben ja diesen Zieldreiklang aus dem Kanadischen vorgeschlagen, nämlich Kompetenz und Leistungsentwicklung, erstens. Zweitens Chancengerechtigkeit, also diese Entkopplung von sozioökonomischem Status der Herkunftsfamilie mit dem erreichten Schulabschluss. Da steht Deutschland extrem schlecht da. Also mein Wake-up-Moment war die IGLU-Studie 21, vorletzter Platz Deutschland beim Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft der Kinder und Lesekompetenz in Klasse 4. Also das können wir ja nicht auf sich beruhen lassen. Das ist eigentlich ein Skandal, ja. Und der dritte Bereich, weil wir eben seit 2010 auch die Studien haben, die zeigen, dass das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen so bergab geht. Wohlbefinden und zusammenhängt mit Wohlbefinden natürlich Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist letztlich die Ressource, aus der eine Gesellschaft stark wird, ist Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und man kann diese Ziele gleichzeitig verfolgen. Und diese Logik haben wir noch nicht drin. Wir haben eine Logik, dass bestimmte politische Parteien immer auf Leistung setzen und andere politische Parteien eher auf Chancengerechtigkeit. Und dann gucken wir aber in internationale Daten und sehen, dass es überhaupt kein Widerspruch ist. Ein Schulsystem kann gleichzeitig die Leistungsspitze fördern und die Chancengerechtigkeit erhöhen. Das ist kein Widerspruch. Nur wenn man das machen möchte, schafft man das nur über eine Systemqualität. Und man muss raus aus der Projektitis. Also vor allem muss man raus aus, diese Regierung macht diese Art von Projekten und dann wechselt die Regierung und dann kommen wieder ganz andere Projekte und Sie in der Verwaltung müssen es ausbaden, weil Sie dann ständig hin und her springen müssen zwischen völlig unterschiedlichen Themen.
Wir können jetzt einmal darauf hoffen, dass viele Leute das Buch von Britta Klopsch und Anne Slifka lesen, was ich empfehlen würde. Ansonsten hattest du eben so eine Passivkonstruktion irgendwie, dass diese Ziele gefunden werden müssen und gesetzt werden müssen. Mhm. Frage vielleicht an euch beide. Wer ist der Akteur dann? Wer kümmert sich um diesen Prozess eines Zieldialogs? Ich weiß nicht, wie man ihn nennen kann.
Ja, das ist total spannend, die Frage, weil was wir jetzt gemerkt haben, ist dadurch, dass wir diese Ziele jetzt aus dem kanadischen Raum übernommen haben, dass wir da auf viel Resonanz stoßen und viele Leute irgendwie echt dankbar sind und sagen, wow, da sind mal Ziele, das hilft uns jetzt schon mal weiter. Aber die wurden natürlich in einem ganz anderen Kontext entwickelt. Die Frage ist, gibt es sowas wie universelle Ziele? Die kann ich nicht beantworten. Was mich nur ein bisschen irritiert ist, wenn Leute dann sagen, ja, aber das sind ja alles Ziele, die kommen ja aus ganz anderen Gesellschaften und das passt nicht zu unserer Kultur, wo ich mich dann immer frage, was ist denn unsere Kultur, wenn in einer Stuttgarter Grundschule 60% der Kinder aus der ganzen Welt kommen? Also was ist denn dann unsere Kultur? Ja, weil das ist der diverseste Anteil unserer Bevölkerung sitzt aktuell in den Kitas und den Grundschulen. Das ist die Zukunft von Deutschland. Und insofern können wir vielleicht mit so universellen Zielen doch irgendwie was anfangen. Aber es ist eine spannende Frage, weil Ownership zu entwickeln für Ziele, dass Leute sich die Ziele wirklich auch emotional zu eigen machen, bedingt natürlich, dass sie die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast. Wo und wann und wie und auf welchen Ebenen sprechen Menschen über diese Ziele, damit sie gemeinsame Ziele werden.
Ganz genau. Also ich glaube, nur mit extern vorgegebenen Zielen erreichst du keine Ownership.
Ja. So.
Auch keinerlei intrinsische Verbindung zu diesen Zielen. Deshalb, also wir haben jetzt ja eine Bundesbildungsministerin, meine Ministerin, Frau Prien, die sich ja wirklich auskennt in dem Thema. So. Und die könntest dir hinsetzen und die müsst gar nicht mehr aufhören, so, weil sie über was dazu zu sagen hätte, ist wirklich sehr, sehr tief drin. Und ich weiß, dass sie den Anspruch durchaus hat, dass wir im Sinne des kooperativen Föderalismus auch gemeinsam über diese Ziele reden. So. Mhm. Und dass wir das auch initiieren müssen, dieses gemeinsame Gespräch über diese Ziele. Und es wird auch initiiert werden, dieses gemeinsame Gespräch über diese Ziele. Mhm. Wie weit die jetzt national angepasst werden müssen, diese Ziele? Das ist ja eine Diskussion, die haben wir ganz häufig. Also ich sag mal, es gibt ja auch andere Ziele im Bereich Kompetenzentwicklung. Es gibt so, zum Beispiel hat sich Deutschland vorgenommen, das haben wir verabredet auf EU-Ebene, im Rahmen des DIC-COMP, also des Referenzmodells für digitale Kompetenz, dass wir bis 2030 80% Basiskompetenzen in der Bevölkerung haben. So. Wir stehen bei ungefähr 50 zurzeit. Ne? Österreich steht bei über 60. Ja. Also so. Und die stehen da, weil sie eine Kompetenzoffensive gestartet haben, die zielgerichtet war und auf gemeinsame Ziele eingezeichnet hat. So. Was die zum Beispiel gemacht haben, ist, die haben dieses Referenzwerk genommen und haben gesagt, wir müssen es aber für Österreich adaptieren. Wir nehmen das nicht das europäische 1:1, sondern machen eine österreichische Version daraus. Und sowas, also kann man natürlich machen und das werden wir uns auch überlegen müssen, weil was fehlt in diesem europäischen Referenzwerk jetzt zum Beispiel, was heute jetzt nicht das unmittelbare Thema ist, weil wir über Schule reden, aber wir haben auch noch andere Zielgruppen. Und Sie sehen es an, also eine meiner Konsonanten hier ist Senioren. So, und das ist natürlich auch eine ganz, ganz zentrale Zielgruppe, wenn es um digitale Kompetenz geht, die aber da unterschlagen wird. Häufig. Die können wir nicht unterschlagen. Also wenn wir über Basiskompetenzen reden, müssen wir Senioren und Senioren genauso mitnehmen auf dem Weg. Das mache ich mit anpassen.
Ja, also ich würde wichtig ist, glaube ich, die Kommunikation, diese Räume für Kommunikation zu schaffen. Und da haben wir uns in der Vergangenheit in Deutschland zu viele Abkürzungen erlaubt, sage ich mal. Weil wir Kommunikation chronisch unterschätzen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ein bisschen schon der Mindset, zu sagen, wir schreiben das mal schnell und dann ist es fertig und dann muss niemand mehr drüber sprechen. Aber dieses gemeinsame darüber sprechen und es nachvollziehen und das sich aneignen, das ist eigentlich der entscheidende Prozess, weil die Menschen müssen diese Ziele ja authentisch leben wollen in ihrer Arbeit, egal ob in der Schule oder in der Verwaltung.
Ist das historisch bedingt? Also, dass einfach Schule sozusagen noch in der DNA drin hat, dass die Ziele halt von außen kommen und gesagt wird, hier, Schule setzt das so um? Oder woher kommt das, dass das zumindest in meiner Wahrnehmung Schule am schwersten fällt?
Also, wir haben in Europa ja generell das Problem, dass wir aus dem Feudalismus kommen, sage ich jetzt mal als Historikerin. Also, wir kommen aus Top-Down-Strukturen. Ich sage immer, die älteste Schule in Heidelberg ist das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium. Das hat der Kurfürst Friedrich seinen Untertanen verordnet. So, top-down. Und alles ist immer top-down, weil wir kommen aus einer politischen Geschichte des Feudalismus. Wir haben uns alles, was nicht feudal ist, mühsam dieser Geschichte abgerungen. Mühsamst, ja, mit Revolutionen und etc. Das ist der Unterschied zu Systemen wie Kanada und ein bisschen anders gelagert auch Singapur. Die Geschichte ist natürlich nochmal anders, aber Kanada hat eher ein kontraktualistisches Staatsverständnis. Da kamen Einwanderer aus der ganzen Welt hin, die sprachen noch nicht mal eine Sprache. Und die mussten gemeinsam einen Staat konstituieren. Und es geht nur über Kommunikation. Und das ist meine Erklärung aus der historischen Perspektive, warum die der Kommunikation so einen unglaublichen Wert beimessen und es nie unterschätzen, wie wichtig Kommunikation ist. Und wir denken, wir können es schnell top-down. Wir machen eine Verwaltungsvorschrift und die schicken wir auf grauem Papier in Schriftgröße 10. Schicken wir die an die...
10 dürfen wir nicht.
Ja, okay, Schriftgröße 12 mittlerweile. Mit Paragraphenzeichen davor. Die schicken wir den Schulen und dann setzen die das schon um. Und natürlich funktioniert es so nicht.
Ja. Vielleicht darf ich darauf direkt eine Antwort und eine Frage tatsächlich an die Historikerin, vielleicht oder eine beobachtende Frage, wenn man so will. Vielleicht erstmal der erste Teil. Wir neigen dazu, und das weiß ich nicht, ob das wirklich eine kulturelle Sache ist oder ob das, weiß ich, aus dem für die erläuterten Feudalismus noch kommt, wir neigen dazu zu glauben, nur weil was beschlossen wurde, ist es auch schon da.
Ja.
In diesem Land.
So. Genau.
Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler.
Ja,
ne?
Das halte ich so. Auch für einen sehr großen Fehler.
Ich erinnere mich an eine Ministerin, ich nenne jetzt keinen Namen, aber da haben wir auch drüber geredet, über etwas, wo sie sagte, wieso, das haben wir doch im Kabinett beschlossen. Ja. Frau Ministerin, das dauert aber 2 Jahre, bis das umgesetzt ist. Das ist noch nicht da. Ja, das war, hat dann 2,5 gedauert, aber immerhin, die Generalrichtung war richtig mit diesen 2 Jahren. Und die andere Beobachtung ist, dass wir sehr dazu neigen, keine Verantwortung zu übernehmen. Also zumindest viele Teile unseres Subsystems, da bekommst du eigentlich immer nur zurück, so geht's nicht.
Ja.
So, also jeder weiß, wie es nicht funktioniert, aber kaum jemand in diesem System übernimmt die Verantwortung und sagt, doch, so kannst du es aber machen und ich übernehme die Verantwortung dafür, weil das ist mein Job. So. Und dieses Enabling-Denken, dieses Ermöglicher-Denken, das brauchen wir und auch viel mehr systemisch, wie gesagt,
nicht nur Akteurs. Und noch einen Schritt weiter, wirklich Bildung und Wirtschaft als zwei miteinander kommunizierende Röhren zu betrachten, systemisch. Weil ein Bildungssystem hat immer nur so viel Geld zur Verfügung, wie die Wirtschaft erwirtschaftet. Das gefällt mir sehr gut in Kanada, wir haben das oft gehört, Markus Wanke in Kanada, der Taxpayer, der spielt hier überhaupt keine Rolle, der Taxpayer, also der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, wann reden wir schon mal über den Steuerzahler, die Steuerzahlerin, in Kanada heißt es immer, nur so viel wie Steuern ins System gehen, können wir uns auch leisten im Bildungssystem. Das heißt, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Also so stark wie die Wirtschaft ist, ist auch das Bildungssystem. Aber leider trifft auf die andere zyklische Seite zu. So stark wie das Bildungssystem ist, ist auch das Wirtschaftssystem. Und das hängt systemisch auch wieder miteinander zusammen. Und deswegen muss man Bildung als Investition in den Standort begreifen. In der Hinsicht finde ich Singapur unglaublich beeindruckend, weil wenn man mit denen dort redet, sagen die, wir hatten ganz viele Wirtschaftskrisen in den letzten 50 Jahren. Und wir haben in jeder Wirtschaftskrise in unser Bildungssystem investiert. Und es hat sich rückwirkend immer als die richtige Investition herausgestellt, weil wir sind immer reicher geworden. Ja. Und ich glaube, das sehen wir noch unzureichend. Viele Menschen verstehen die Zusammenhänge gar nicht zwischen Investition in Menschen und wirtschaftlichem Erfolg von Ländern. Die verstehen das gar nicht.
Und wie lernt unser System das jetzt?
Ich glaube, indem wir mehr miteinander darüber sprechen und tatsächlich an dieser Kohärenz, an den gemeinsamen Zielen. Also ich glaube, wir müssen aufhören, gegeneinander zu arbeiten oder nebeneinander zu arbeiten, weil letztlich sieht man an den international leistungsstärksten Systemen, dass da, wo die Leute wirklich miteinander arbeiten, da geht es am Ende allen besser. Jedem geht es besser.
Ja, und es ist Arbeit. Also wie gesagt, das ist,
es ist Arbeit.
Nur wenn wir drei jetzt hier sitzen und einen schönen Podcast, ich grüße meine Kinder, aufnehmen, da ändert sich ja alleine noch nichts. Ne? Ja. So, sondern es ist tatsächliche Arbeit. Und was wir uns zum Beispiel mal fragen, was wir auch aus dem Digitalisierungsbereich gelernt haben, aber was hier offensichtlich genauso zutrifft, ist, es ist ja nicht so, dass nichts passiert, ne? Mhm. Sondern ich habe an ganz vielen Orten, an ganz vielen Stellen habe ich hervorragende, habe ich großartige Ansätze, aber das skaliert nicht. Mhm. Ne? Also wie bringe ich tolle Ansätze, die irgendwo funktioniert haben, woanders hin? Wir haben so ein bisschen diese Not-Invented-Here-Mentalität in diesem Land. Also ist hab nicht ich erfunden, also kann es auch nichts sein. Oder zumindest ich muss das gleiche Kind nochmal neu erfinden und einen eigenen Namen geben. Wenn wir davon ein bisschen wegkommen, dann können wir von Kanada lernen, können von Singapur lernen. Wir können aber noch viel mehr Peer-to-Peer, glaube ich, voneinander lernen und Sachen, die funktionieren, auch übernehmen. Und dann brauchen wir einfach Standards, die müssen gesetzt werden tatsächlich. Also da kann ich nicht allzu lange drüber reden, sondern Standards müssen, glaube ich, auch stärker von oben dann kommen und sagen, das ist der Standard. Also zu jeder Infrastruktur gehört auch ein Standard und gehören Schnittstellen, und so, die auch formuliert werden müssen. Und dann müssen wir viel mehr das, was schon da ist, nutzen, glaube ich.
Und Erfolge als gemeinsame Erfolge feiern. Ja. Also ich glaube, das machen wir auch noch zu wenig, dass wir unseren gemeinsamen Erfolg als gemeinsamen Erfolg feiern, nicht als individuellen Erfolg. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das kann man sich auch in diesen Systemen abschauen. Die sind sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Das kann man, glaube ich, sagen. Also die sind kollektiv sehr stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht haben. Und diese kollektive Wirksamkeit, die ist in unserer DNA noch nicht so drin. Da müssen wir noch, glaube ich, nachlegen. Also ich habe da so ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt. Eins war, zugegebenermaßen ist schon ein paar Jahre her. Ich bin seit 2016 im wissenschaftlichen Beirat vom Kultusministerium in Stuttgart. Und ein paar Jahre danach, kurz vor Corona, bekam ich einen Anruf aus dem Ministerium. Und da hieß es, aus einem Referat, Frau Slivka, wir haben ein großes Problem. Das müssen Sie mit in den wissenschaftlichen Beirat nehmen. Da habe ich gesagt, was ist denn das Problem? Ja, im Landesinstitut arbeitet jemand an meinem Thema. Das kann nicht sein, das ist hier unser Thema. Mein Referat bearbeitet dieses Thema und der macht das jetzt auch. Und ich habe das Problem gar nicht so richtig verstanden und habe gesagt, okay, gut, also das Wissenschaft ist auch, da gibt es auch viel Konkurrenz, aber in der Wissenschaft wären viele Leistungen gar nicht möglich, wenn wir nicht gemeinsam veröffentlichen würden. Also ich war letztens in der Berufungskommission Medizin in der radiologischen Onkologie als externes Mitglied und da stehen ja 15 Menschen auf so einem Paper drauf. 15 Menschen an 4 verschiedenen Universitäten auf 3 Kontinenten stehen auf einem Paper in der Krebsforschung drauf. Das ist die Zukunft. So lösen wir Probleme, glaube ich. Ja, und das ist für die Verwaltung eine echt große Herausforderung, oder? Für die Wissenschaft auch noch, aber für die Verwaltung vielleicht noch größer.
Ja, das ist es natürlich. Und genau die Frage, die du vorhin gestellt hast, Joran, damit sollen wir uns ja auch befassen. So. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, endlich haben wir mal die Bildungsbiografie in einem Haus und dann werden wir auch genau diese Fragen, werden wir uns mit befassen müssen. Dann habe ich heute, ich weiß gar nicht, der 19. oder wie viel ist heute? Der 20. Also seit 20 Tagen gibt es diese Abteilung jetzt. Wir sind noch nicht in allem auf Hochtouren. So, das muss ich als Disclaimer davor sagen. Aber ihr merkt hoffentlich zumindest, dass wir genau diese Fragen angehen wollen auch.
In der Digitalisierung, sie heißt nicht Digitalisierung, Digitalstrategie der Bundesregierung, heißt ja auch, es ist ein lernender digitaler Staat. Oder es ist ja eine Zielsetzung, es soll ein lernender digitaler Staat sein. Das heißt, dieses Lernende ist da ja auch drin. Und auch da die Frage, wie geht denn dieses Lernen? Mhm. Annes Lifka hat mich vorhin gesagt, naja, eigentlich müssten wir hier diese Strukturen erstmal aufräumen. Und was heißt denn dieses eigentlich? Müssen wir die Strukturen erst aufräumen, bevor wir ein lernendes System werden können? Oder müssen wir ein lernendes System geworden sein, um danach das mit den Strukturen angehen zu können? Oder ist es müßig?
Ich glaube, wir müssen in diese zyklischen Prozesse reinkommen. Das ist das Entscheidende. Deswegen gefällt mir das mit diesen 3-Jahres-Strategieplänen, die in Kanada zum Beispiel haben, also diese Strategic Education Plans, dass man sagt, wir gehen ins zyklische Lernen. Das heißt, wir schauen gemeinsam auf Daten auf verschiedenen Ebenen. Wir schauen gemeinsam auf wissenschaftliche Befunde.
Wer ist wir? Kannst du das nochmal ausmalen?
Ja, das Wir wäre an der Einzelschule, wäre das Team an der Schule. Auf der Schulamtsebene wäre das die Leitung des Schulamtes mit den Schulaufsichtspersonen. Die Schulaufsichtspersonen wiederum würden das mit den Schulleitungen machen. Also das Wir muss man auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich definieren. Wer das Wir im Bundesbildungsministerium ist, kann ich nicht genau sagen, aber das wäre eine interessante Frage. Aber dass man im Wir immer wieder in dieses zyklische Lernen kommt, sich strategische Ziele setzt, sich auch ehrlich macht, was die Daten angeht. Also wirklich hinguckt, wo sind die Daten schlecht und auch, wo es weh tut, hinguckt. Weil das war nämlich das, was viele Jahre nicht funktioniert hat, auch bei der Schulevaluation, dass man dann irgendwie die Geräte auf dem Spielplatz evaluiert hat, statt den Matheunterricht, weil das einfach nicht so weh getan hat. Also man muss schon da hingucken, wo die Daten wirklich schlecht sind und daran arbeiten und das eben gemeinsam und das zyklisch, dass man immer wieder alle 3 Jahre wieder neu diese strategischen Ziele in die Zukunft ausrichtet. Oder in Kanada gibt es auch das Rollout-Planning, das heißt 1-Jahresziele und gleichzeitig 3-Jahresziele, weil 1 Jahr geht immer sehr schnell vorbei, wenn man sich nur 1-Jahresziele setzt. Dann greift es häufig so kurz, weil das eine Jahr so unglaublich schnell vorbei ist. Weiß ja auch jeder von uns, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Und gleichzeitig dann neben den 1-Jahreszielen auch die 3-Jahresziele, damit man gleichzeitig auch ein bisschen ambitionierter ist in seinen Zielen. Und dann aber ehrlich sein und sagen, dieses Ziel haben wir erreicht, dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht, da müssen wir besser werden, da müssen wir anders arbeiten.
Das ist... Also wenn ich sage, wir brauchen gemeinsame Ziele, um Kohärenz herzustellen, dann heißt es ja nicht, dass wir quasi jedes gemeinsame Subziel auch brauchen. Ne? So. Mhm. Sondern die Denke ist ja eigentlich eher eine so in die Richtung Object Key. Also da gibt ja verschiedene Ansätze, wie man sowas macht. Dann hat man gemeinsame Oberziele. So, und dann, damit ich weiß, mit meinem Unterziel kann ich darauf hinarbeiten. Und ich kann mir dann 3 Monate setzen, ich kann mir als Team aber auch 1 Jahr setzen. Das muss ich gar nicht alles vorgeben, weil nicht jedes Team funktioniert gleich. Und ich finde, da geht es eher um Methodenkompetenz und dass die das können, aber nicht vorzugeben, was ihr müsst jetzt in 3 Monaten oder in 1 Jahr oder wie oft ihr irgendwas liefern müsst. So. Hauptsache, wir haben immer das gemeinsame Ziel, auf das wir einzahlen, und müssen wir auch nachweisen, dass wir darauf einzahlen. Nur haben wir... die Erfahrung gemacht, jetzt, ich weiß gar nicht, welche unserer vielen Digitalstrategien du gerade zitiert hast. ich hab ja schon ein paar habe ich mitgemacht und manche dürfte ich auch selber begleiten. Wir alle wissen, da steht Strategie drüber. In der Regel ist es eine Ansammlung von Maßnahmen, unterschiedliche Ressorts. So. Und jeder will gesehen werden, ob das wirklich eine Strategie ist, machen wir ein Fragezeichen dahinter. Deswegen heißt zu Recht auch aktuell, es ist nicht Modernisierungsstrategie, sondern Agenda. Ne? Also das gibt jetzt auch gar nicht vor, eine Strategie zu sein, es ist eine Agenda, was auch richtig ist. So. Was wir da gemerkt haben ist, muss man gucken, wo wir herkommen. Wir haben irgendwann, war der große KI-Hype. Ja? Und dann haben wir auch angefangen, alle über KI zu reden, haben dann gemerkt, eigentlich haben wir jetzt, also wir reden über den 2. Schritt und haben den 1. sind wir nie gegangen. Genauso wie wir haben über Open Data geredet, haben aber nie über Data geredet. Also die Datafizierung, wie kommen wir eigentlich an Daten? Welche Daten haben wir eigentlich? Haben wir die richtigen Daten oder messen wir irgendwelche also Schrauben auf Spielplätzen? So, das haben wir uns gar nicht gestellt. Deswegen ist der nächste Schritt, nämlich das ganze Thema, alle Ministerien müssen Datenlabore aufbauen, alle Ministerien müssen sich dezidiert mit dem Thema befassen, kam ja erst viel später. Ne? Wir haben den zweiten Schritt immer von dem ersten gemacht. Das ist aufgeholt worden und das ist in den Ländern ja auch aufgeholt worden, sodass wir jetzt eigentlich in einer ziemlich guten Position sind, dass wir zumindest nicht mehr verargumentieren müssen, warum Data Literacy zum Beispiel auch in einem Ministerium ein wichtiges Thema ist. So. Das ist passiert. Soweit sind wir jetzt, aber weiter sind wir halt auch eben noch nicht.
So, aber Data Literacy ist noch ein gutes Stichwort, weil ich habe das jetzt so oft gehört, wir brauchen ganz viel Data Literacy und Datenkompetenz und das hört sich für vielen Leuten macht das Angst, auch an den Schulen. Also die denken, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und jetzt soll ich hier wochenlang irgendwie Data Literacy mir aneignen. Wenn man aber diese internationalen Systeme sieht, ja, Estland, Singapur, Kanada, ich nenne die dreimal stellvertretend, weil die auch auf drei Kontinenten liegen, einfach um zu zeigen, man kann es auf fast jedem Kontinent gibt es wirklich gute Beispiele dafür. Dann haben die viel an der User Experience gearbeitet. Und das ist ja wieder ein Begriff aus der IT, die User Experience, nämlich die Daten so aufzubereiten, dass man gar keine große Data Literacy braucht. Weil das haben wir nämlich auch gesehen international. Wir sehen Dashboards, die sind so gut gemacht, da brauche ich gar keine Data Literacy. Da nehme ich mir meinen Laptop, dann setze ich mich mal 3 Stunden mit einem Kaffee gemütlich in irgendeine Ecke und dann spiele ich mal ein bisschen rum mit dem Data-Dashboard und dann habe ich so viel Spaß daran, weil ich plötzlich sehe, wow, ich erkenne Zusammenhänge zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz oder zwischen, also ich sehe alle möglichen Zusammenhänge und das ohne, dass ich 4 Wochen Data-Literacy-Fortbildung hinter mir habe, einfach nur, weil das Dashboard, ich sage das mal so sexy gemacht ist, ja, dass es wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Und da sind wir weit von entfernt, weil wir diese User Experience auch nicht wirklich ernst nehmen.
Also erstens ja. Also dass wir UX, UI nicht ernst genug genommen haben, ist ja völlig klar. So, jeder, der ein Handy aus Cupertino hat, der weiß, wie das entwickelt wurde, nämlich erstmal mit Fokus auf UX, UI. Genau. So, und nicht mit Fokus auf Technik.
So. So ist es.
Aber ich würde trotzdem, also mein kleines Aber ist, wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, wir haben so Dashboards ja gemacht, wir haben das ja alles prototypisch vertestet. So. Das ist sehr gefährlich, Leute mit Zahlen.
Wer war da das
wir? Im Ministerium. Also wir hatten ja, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon auch eine Projektgruppe, wir haben ein Datenlabor, das sich damit auseinandersetzt. Wir vertesten sowas ja schon. Auch als ich noch im Bundeskanzleramt war, haben wir das mal vertestet. Da war ich auch mal zuständig für Digitalpolitik im Bundeskanzleramt und da haben wir das auch vertestet mit so Dashboards. So. Das rettet dich natürlich nicht davor, dass man auch wissen muss, was die Zahl bedeutet, die da steht und wo die Zahl herkommt, die da steht. Also reine Daten, Zahlen, Fakten, ohne zu wissen, wie die zustande kommt, so, kann brutal gefährlich sein und zu Fehlinterpretationen führen. Ich muss trotzdem verstehen, was ich da sehe. Da reicht mir das Datum allein nicht.
Aber die Leute denken halt Excel-Tabellen. Das ist echt noch so. Wenn man an die Schulen geht und von Daten spricht, dann stellen die sich Hunderte von Seiten von Excel-Tabellen vor und die stellen sich vor, dass sie durch irgendwelche mathematisch-statistischen Fortbildungen gequält werden wochenlang und das ist definitiv überhaupt nicht mehr der Fall, wenn man das gut macht. Deswegen muss man mal diese Angst vor Daten auch nehmen.
Ich übersetze für den Podcast einen Zwischenruf namens Heureka. Wahrscheinlich, weil die alle auch die Comp-Edu noch nicht durchdekliniert hatten. Was ja auch die älteren Menschen unserer Gesellschaft betrifft, nicht nur die Jungen, die gerade in der Schule sind. Wobei ich tatsächlich überlegt habe bei der Frage, kennt Dr., wie heißt sie, Meisel-Hofecker? Die Comp-Edu. Also Dr. Meisel-Hofecker ist die exemplarische Person, die die Schulaufsicht im Buch von Anne Slifke darstellt. Und da kommen wir aber nochmal zur Frage, wenn alle mit allen jetzt reden müssen, vertikale und horizontale Vernetzung und Zusammenarbeit, braucht es da sozusagen ein Gegengewicht, auch eine stärkere Arbeitsteilung, damit nicht dieses, das müssen wir jetzt auch alles noch machen und das müssen wir erstmal alles neu aufsetzen, bevor wir überhaupt uns um die Bildung kümmern, so ungefähr. Wir beschäftigen uns erstmal 10 Jahre mit uns selber. Wie kriegen wir das nochmal jetzt konstruktiv zum Ende dieses Gesprächs mit Hoffnung versehen?
Ich finde diese Unterteilung zwischen Frontend und Backend, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die. Also die habe ich auch irgendwo aufgeschnappt international, kommt nicht von mir. Also die reden dann einfach von Frontend und Backend. Und das gefällt mir einfach deswegen, weil klar ist, die Arbeit am Frontend ist die Arbeit am Kind. Und das ist die Arbeit, auf die es wirklich ankommt. Also da muss es klappen. Und die Arbeit, die wir alle im Hintergrund machen, muss diese Arbeit unterstützen. Und das gibt eine ganz klare Werteorientierung. Das gibt einfach ein ganz klares Ethos, weil ich weiß, ich mache diese Arbeit, damit Frau Müller, die direkt am Kind arbeitet, die direkt mit Kindern arbeitet, die aus schwierigsten Lebenslagen kommen, damit die ihre Arbeit möglichst gut machen kann. Dafür machen wir die ganze Arbeit und die machen wir zusammen. Und dieses Ethos, finde ich, würde das System sehr weit nach vorne tragen, wenn man das gemeinsam annimmt. Und die Lehrkräfte vor allem sehr entlasten, weil die Lehrkräfte fühlen sich aktuell sehr belastet.
Ja. Du hast gerade eigentlich so ein bisschen auch das Thema Diffusion angesprochen. Also jeder macht jetzt alles.
Ja,
so.
Genau.
Das ist genau das Gegenteil von dem, wie so ein System und so ein Ökosystem funktioniert. Ja. Au contraire. In so einem Ökosystem brauche ich erst recht klare Verantwortung. Mhm. Und die brauche ich sogar noch deutlicher fast, als sie heute der Fall sind. So. Weil heute hast du Verantwortungsdiffusion, in dem viel zu viele halbverantwortlich sind und keiner richtig verantwortlich ist und sich auch verantwortlich gibt und verantwortlich zeichnet dafür auch. Also ich würde es sogar umdrehen und sagen, dadurch, dass wir haben vorhin über Kohärenz geredet, die wir brauchen, über gemeinsame Ziele, die wir brauchen, die setzen voraus, dass ich eine klare Verantwortungsübernahme habe und dass jedes System genau weiß, wofür es zuständig ist und was sein Job ist.
Ja. Und das zu klären, also welches Teilsystem und welche Funktion in welchem Teilsystem trägt welches Puzzleteil zum Gesamtbild bei. Weil am Ende ist das Bild schön, wenn die Puzzleteile alle perfekt ineinander greifen. Und dazu muss jeder seinen Teil an der richtigen Stelle dazu beitragen. Und das zu klären und aber insgesamt, glaube ich, einfach kooperative Normen enorm zu stärken und auch zu belohnen. Ich glaube, über Anreize auch zu belohnen, wenn Menschen kooperieren, weil ich glaube, die Kooperationsfähigkeit und die Kooperationsbereitschaft, die trägt uns schon sehr weit. Wir haben ja in dem Buch auch ein ganzes Kapitel über Vertrauen geschrieben und das war einfach, weil wir so oft über diesen Trust-Begriff gestolpert sind international, also High-Trust-Systeme. Und dann halt in der Literatur gar keinen deutschen Begriff gefunden haben. Also es gibt diesen Begriff Professional Trust, professionelles Vertrauen, also Vertrauen im professionellen Arbeitskontext. Dazu gibt es keine einzige deutsche Literaturquelle. Da gibt es nur internationale Literaturquellen. Also offenbar, ja, ist auch interessant, ist oder?
Ne?
Ja. Ja, ist interessant.
Ein Vorteil, den wir vielleicht in der deutschen Sprache haben, ist, dass wir Zusammenarbeit und Arbeitsteilung als zwei Begriffe so ganz gut zusammensetzen und auseinanderhalten können. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ihr beide jetzt nochmal beschrieben habt, weil wir, glaube ich, bei Zusammenarbeit im Moment immer das Mehr sehen und das damit verbundene starke Arbeitsteilung. Ich muss nicht für alles ein bisschen zuständig sein. Noch
da gibt es auch leider eine problematische Paradoxie. Leider, das zeigen auch die Daten. Wenn man nämlich zusammenarbeiten möchte, dann ist es erstmal schwieriger, bevor es dann einfacher wird. Und das ist ein großes Problem, weil die Menschen erleben die Tatsache, dass sie viel enger und besser abgestimmt und viel stärker ineinandergreifend mit anderen Menschen zusammenarbeiten sollen, erstmal als Zusatzbelastung. Und erst nach einer gewissen Zeit zeigen sich die Synergieeffekte. Und dann wird die Arbeit für alle einfacher und dann tritt dieser gemeinsame Erfolg ein. Aber man muss im Prinzip dadurch, da gibt es ja auch dieses Stanford-Modell heißt das, glaube ich, dieses Storming, Norming, Performing. Also vor dem gemeinsamen Performing kommt erstmal das ziemlich übel sich anfühlende Storming und Norming. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass viele erstmal sagen, was, das ist ja noch ein Termin mehr und noch ein Gespräch mehr und ich mache das lieber schnell alleine, dann ist es fertig. Aber da entsteht dann halt nicht die Systemqualität.
Abschlussrunde. Ich greife das mal mit dem, es ist erst ganz schön anstrengend und aufwendig auf. Das deckt sich mit einem Podcast, den ich vorletzte Woche, glaube ich, geführt habe, mit zwei Menschen aus zwei Schulen. Die haben jeweils tatsächlich mit großen Teams oder mit einem ganzen Kollegium gemeinsame Moodle-Umgebung für die Lernenden gebaut. Also das heißt, irgendwie man hatte nicht mehr seinen eigenen Kurs oder sein eigenes, sondern das wurde aufgeteilt. Mhm. Und der eine Kollege von einer Schule hat erzählt, zweimal ist der ganze Anlauf an die Wand gefahren, so nach Jahren abgebrochen, gescheitert. So. Und dann haben sie noch einen dritten gemacht. Und dann sagt er, jetzt ist plötzlich das dritte Jahr. Und plötzlich merken alle, sie haben viel weniger zu tun in der Vorbereitung.
Ja.
Und sie sind, obwohl sie das ja die ganze Zeit gemacht haben, noch total überrascht gewesen. Mhm. Also ich fand am überraschendsten die Überraschung von denen.
So. Ja.
Ja. Und das war zwar irgendwie sehr schön, aber trotzdem hat es mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Deswegen gebe ich das jetzt euch als Frage für den Abschluss dabei. Was macht euch denn Hoffnung, dass wir so, obwohl es herausfordernd aussieht und auch ist, trotzdem dahin kommen können?
Die Daten machen mir tatsächlich Hoffnung, weil zum Beispiel die Thales-Daten, da ist ja Deutschland leider auch nicht dran beteiligt, also an der OECD-Thales-Studie, die zeigen ja, dass hochkollaborative Systeme zu einer also sehr viel höheren Berufszufriedenheit führen, weil eben diese gemeinsame Arbeit einen trägt. Ich meine, ich sage das immer aus der Wissenschaft, ich merke das ja auch, ich kann das auch sagen für unser Buch. Also wir haben das ja zu zweit geschrieben, man wirft sich ja die Bälle hin und her, ne? Man schreibt was, dann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, boah, ich häng gerade fest und dann fällt aber der Kollegin was ein und so geht es halt hin und her. Und dieses gemeinsame Arbeiten, das trägt einen sehr weit, also man kommt einfach gemeinsam sehr viel weiter, als man alleine gekommen wäre. Und das bestätigen auch die Daten und deswegen hat kollektive Wirksamkeit eine sehr hohe Effektstärke. Und wir sehen es halt in den Thales-Daten. Ich glaube, es gibt ja viele Menschen in unserem Bildungssystem, die sich sehr überlastet fühlen. Und da setze ich eigentlich die Hoffnung auf Entlastung rein, dass wir durch die deutliche Steigerung der systemischen Qualität und der kollektiven Wirksamkeit dann wirklich zu einer Entlastung kommen und dann alle sehr viel Spaß an dieser Arbeit haben. Weil ganz ehrlich, mit jungen Menschen für die Zukunft zu arbeiten, was gibt's Schöneres?
Ich bin ja immer wieder überrascht, was wir doch alles können. Und leider zeigen sie immer nur, wenn irgendwelche Krisensituationen da sind. Ich habe jetzt auch schon mehrere Krisen quasi dann auf der politischen Seite mitgemacht. Und da gingen plötzlich Sachen, die nie gingen vorher. Und man war plötzlich schnell und agil. Und Leute haben zusammengearbeitet, die vorher, da hätte's ja keinen Termin bekommen. So schnell. Und plötzlich hat das geklappt. So. Warum? Also wir können es dann ja auch. Aber warum nur in der Krise? Oder warum fangen wir nicht an, unsere Systeme, wir müssen die jetzt aufstellen, nicht in der Krise, wir müssen die jetzt so aufstellen. Ich muss jetzt die Trockenleitung legen in den 5. Stock und nicht, wenn es brennt, dann der Feuerwehr sagen, sorry, ich habe jetzt keine Trockenleitung gelegt, könnte einen Schlauch hochziehen. Das macht ja keinen Sinn. Leider ticken wir nicht so, sondern wenn gerade Ruhe ist, dann ist gerade Ruhe. Dann werden auch die Mittel nicht dahin gelenkt, wo man sie eigentlich bräuchte, um das System umzubauen, um das System neu zu bauen. Trotzdem können wir es ja.
Aber das haben wir ja auch lange drin, weil zum Beispiel die Ruckrede, da habe ich oft noch drüber nachgedacht, diese berühmte Ruckrede von Herzog. Er hatte ja damals recht.
Noch viel älter als die KMK-Strategie. Wann war das vor?
Ich weiß nicht, das ist sehr lange her, diese Ruckrede. Das war so vielleicht so 2003, 2004, ich weiß es nicht genau. 97, krass, okay, wow. Ja, okay, auf jeden Fall die Ruckrede. Er hatte damals natürlich recht, aber genau das ist ja das Problem. Der Ruck löst es nicht, sondern das systemische Lernen in Zyklen löst es. Schritt für Schritt auf, den Reformstau. Und den Ruck gibt es eigentlich nicht. Also erkenntnistheoretisch, was soll das sein, der Ruck? Also im Sinne von, wir haben ein Problem, hat er damals recht gehabt, aber von den Prozessen, die hinter einem Ruck stehen, das sind nicht die Prozesse, die den Reformstau auflösen, sondern das gemeinsame, zyklische, datenbasierte Lernen und die ganze Zeit dranbleiben, das löst den Reformstau auf.
Genau. Was mich positiv stimmt, ich glaube, wir können es. So, das haben wir schon häufig gezeigt. Es ist nur noch nicht systemisch, das, was wir machen. Ja. Ich glaube aber fast, es ist alternativlos, so ranzugehen, um einen jetzt nicht von mir gefundenen Begriff, Klammer auf, Lachen im Publikum, Klammer zu. Dazu brauchen wir es schaffen, das hätte ich auch fast sagen können. Ja, tatsächlich, aber ich glaube, wir müssen es schaffen. Ganz einfach. So. Und wenn ich nicht dran glauben würde, dann hätte ich jetzt auch zum Beispiel, würde ich jetzt nicht so einen Job machen. So, also dann, es gibt Entspannteres.
Wir wünschen Ihnen und euch trotzdem alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Jürgen Müller und Anne Slifka, ich bitte nochmal einen ganz freundlichen Applaus. Thank you.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!